Hey, ihr da draußen, sperrt die Lauscher auf. Willkommen bei Kugelsicher, dem Copcast der Polizei Hessen.
Kugelsicher.
Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber, alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen.
Kugelsicher.
Authentisch, ehrlich, direkt, hart. Ganz schön krass. Und auf jeden Fall kugelsicher.
Kugelsicher.
Hallo und herzlich willkommen zu Kugelsicher, dem Copcast der Polizei Hessen. Unser heutiger Gast ist Merlin. Merlin ist Truppführer und stellvertretender OE-Leiter der Wasserwerfer- und Sonderwagengruppe im HPE. Merlin, bevor wir so richtig in die Folge einsteigen, magst du dich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern kurz persönlich vorstellen?
Mein Name ist Merlin Stark, bin 37 Jahre alt, verheiratet, ein Kind und bin seit Februar 2013 in der technischen Einsatzeinheit, wo dann die Wasserwerfer und Sonderwagen angegliedert sind. Also bin schon ein bisschen länger dabei. Ich habe 2019 meinen Kommandantenlehrgang gemacht, wo man dann sozusagen der Chef auf dem Auto ist. Und 2023 ist dann der Staffelführerlehrgang gefolgt. Das bedeutet, wenn 2-3 Wasserwerfer draußen im Einsatz sind, dass man selber draußen steht und nur die Wasserwerfer dann von A nach B schickt.
Ja, zu den Wasserwerfern bekommen wir immer sehr, sehr viele Fragen. Da steigen wir aber gleich ein, bevor es jetzt so richtig losgeht. Du kennst es wahrscheinlich schon, gibt es den allseits bekannten Kugelsicher-Schnellschuss. 10 Fragen, kurz hintereinander gestellt, ohne lang nachzudenken. Einfach für die eine oder andere Option immer entscheiden. Du bist soweit?
Ja, let's go.
Keyword Schnellschuss.
Teamabsprache oder stilles Zusammenspiel?
Teamabsprache.
Werkstattgeruch oder frische Luft draußen?
Frische Luft draußen.
Lieber zu 100% vorbereitet sein oder flexibel bleiben?
Flexibel bleiben.
Großes Gerät oder kleine Details? Woran hängt es am Ende?
An den kleinen Details.
Training wiederholen oder neue Szenarien?
Wiederholen.
Draußen im Wetter oder drinnen im Trockenen?
Drinnen im Trockenen.
Ein Einsatz, den niemand bemerkt oder ein Einsatz, den alle sehen?
Lieber einen Einsatz, den keiner bemerkt.
Wobei das natürlich mit einem Wasserwerfer immer so ein bisschen der Punkt ist.
Ist aber ganz oft bei uns so. Wir sind bei vielen Einsätzen dabei, aber man sieht uns gar nicht. Also dann doch eher so im Hintergrund.
Okay.
Deswegen passt das ganz gut.
Stadt oder Land?
Stadt.
Laufen oder Krafttraining?
Laufen.
Und dann zum Schluss telefonieren oder lieber E-Mail?
Telefonieren.
Dann sind wir auch schon durch mit den 10 Fragen aus dem Schnellschuss. Jan, ist tatsächlich sowas, das ist wahrscheinlich so ein Mythos rund um die Wasserwerfer, dass sie immer so präsent sind. Aber du hast es ja gesagt, oft sind wir im Hintergrund und werden gar nicht im Einsatzgeschehen so bemerkt. Aber an der Stelle würde mich mal interessieren, so ein Moment, bei dem du das erste Mal wusstest, okay, das hier ist nicht irgendein Fahrzeug.
Da ich ja schon ein bisschen länger in der TEE bin, also technischen Einsatzeinheit, gab es vorher noch den WAW-9. Das war der Vorgänger von dem neuen WAW-10, den jetzt viele Leute kennen, dieses große blaue Auto. Und ja, der erste Moment war, als ich in die TEE gekommen bin, dass ich das auch mal fahren durfte, so am ersten Tag. Wir waren auf so einem Übungsgelände und dann war so die Neugier. So, ich kannte das gar nicht so aus dem Studium und habe dann gesehen, oh krass, großes Fahrzeug, hört sich ganz interessant an. Und irgendwie hat es mich dann da gecatcht, als ich da meine 2 Runden mit diesem LKW im Endeffekt über so eine Betonplatte gefahren bin.
Weil?
Generell einmal so LKW fahren und dass man einfach so ein großes, schweres Fahrzeug bewegt. Das war ganz interessant.
Ich könnte mir auch vorstellen, so den Überblick, den man da hat. Also man sitzt ja schon sehr, sehr, sehr erhöht in so einem Fahrzeug, dass das auch nochmal so ein bisschen mit reingespielt hat.
Ja genau, man sitzt so ein bisschen höher, man sieht auch viel mehr, was manchmal Leute auf dem Boden so gar nicht sehen. Und ja, es war halt einfach interessant, dass man mit so einem Wasserstrahl, der da auch rauskommt, auf eine gewisse Entfernung arbeiten kann.
Das war so gleich der Moment, da stand für dich fest, das will ich hauptberuflich machen, ich möchte in diesen Bereich. Oder wie war dann der Weg zu deinem schlussendlichen Bereich?
Ich wurde zwangsverpflichtet, in die TEE zu gehen damals. Und wir haben ja mehrere Gruppen in der TEE.
Ja.
Also eine Tauchergruppe, technische Gruppe ist das, eine Information- und Kommunikationsgruppe und dann die Wasserwerfer-Sonderwagengruppe, wo ich bin. Und bei uns war das damals so, wir waren 20 neue Kollegen und die haben dann so eine Art, ich sage jetzt mal, kleines Praktikum gemacht. So 2-3 Tage in jeder OE, also Organisationseinheit. Und dann hat man sich das angeguckt und erst wollte ich zur Information- und Kommunikationsgruppe, was ich auch sehr interessant fand. Aber irgendwie diese 2 Tage bei den Wasserwerfern hat mich dann halt gecatcht, ne, durch dieses Fahren, was ich eben besprochen habe. Und wie gesagt, ich wurde zwangsverpflichtet in die TEE und mir hat es dann aber so gut gefallen, dass ich immer noch da bin.
Ja, das ist manchmal so die Sache. Man kommt irgendwo rein, rutscht irgendwo rein, wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht so das Faible für hat oder das Gefühl, das könnte was für mich sein. Und dann merkt man aber innerhalb von manchmal wenigen Stunden, hey, das ist doch ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Aber was war dann für dich am Anfang vielleicht so das Schwerste? So die Technik, die Verantwortung, die man natürlich hat, wenn man so ein Fahrzeug führt? Oder waren es andere Sachen, die man sich erstmal reinleben musste?
Also Technik, ich bin jetzt relativ technikversiert, sage ich mal, man muss das aber nicht sein. Und man wird dann an dieses Fahrzeug auch rangeführt. Also man muss Spezialgrundausbildung machen, die über mehrere Wochen geht. Und so lernt man dann die ganzen Fahrzeuge kennen und kann sich dann da richtig reinfuchsen. Und wie das dann manchmal ist nach so einem Lehrgang, man hat zwar einen Lehrgang gemacht und weiß, wie alles funktioniert,
ja,
aber so richtig in die Tiefe geht es dann danach. Ne? Und ja, dann lernt man das Fahrzeug kennen. Und ja, also mir ist es jetzt nicht schwer gefallen.
Okay, also es gab so da keine Bereiche, die erstmal vielleicht eine Hürde waren,
nee,
dann aber sich im Laufe der Zeit durch mehr Erfahrung oder Ähnliches dann so ein bisschen eingespielt haben, sondern es war einfach, man wurde gut rangeführt an dieses Fahrzeug und es war so für dich ein flüssiger Übergang.
Genau, ich bin generell offen für alles und ich glaube, das ist so eine ganz gute Eigenschaft, um ja, dann auch Sachen beigebracht zu bekommen.
Aber eine Sache, die würde mich auch brennend interessieren, wenn man jetzt auf einer Gartenparty ist oder sich mit Freunden in der Bar trifft, geht es ja auch immer mal so um den Beruf. Und wenn du dann erzählst, du führst Wasserwerfer, dann ist das natürlich auch immer gleich ein Gesprächsthema, könnte ich mir vorstellen, weil es ja schon ein recht besonderer Beruf ist. Was ist denn vielleicht so ein Missverständnis, was du immer wieder zu hören bekommst, wenn es so um dieses Thema oder um deinen Beruf geht?
Ich glaube, so der größte Missverständnis ist, dass viele Stuttgart 21 im Kopf haben, wo einige Sachen schiefgelaufen sind mit dem Wasserwerfer. Man muss dazu aber sagen, dass das noch der alte Wasserwerfer war, der nur einen Vollstrahl abgeben kann. Mit dem neuen haben wir so die Möglichkeit, den Strahl aufzufächern und dann ist das Verletzungsrisiko minimiert. Viele haben aber, wie gesagt, dieses Stuttgart 21 im Kopf und haben dann diese Bilder, dass man mit Wasserwerfern nur Leute verletzen kann. Und das ist aber nicht mehr der Fall, weil A, die ganze Außenfortbildung sich geändert hat dahingehend. Man entwickelt sich ja auch selber weiter und zieht seine Schlüsse aus den Fehlern, die da gemacht worden sind. Wie gesagt, die Leute, die denken immer, der Wasserwerfer ist was ganz Schlimmes. Man kann nur Leute verletzen, aber wir werden da geschult und haben jetzt die Möglichkeit, durch die neue Technik einfach die Leute vielleicht nur nass zu machen.
Wie viele Personen braucht es eigentlich, um so ein Fahrzeug sauber betreiben zu können? Also das ist ja nicht mit einer Person getan, die das Fahrzeug führt. Ich kann mir vorstellen, dass es ein ganzes Team braucht, um den Wasserwerfer dann auch in den Einsatz zu bringen.
Genau, wir sind 5 Leute auf dem Fahrzeug. Also 5 Positionen. Einmal der Fahrer, der muss halt das Fahrzeug fahren. Dann haben wir vorne rechts einen Beobachter sitzen, der dokumentiert für uns im Einsatz, wie wir arbeiten, falls doch mal ein Gerichtsverfahren irgendwo eröffnet wird, dass wir dann sagen können, so haben wir gearbeitet. Hinten in der Mitte bei dem Fahrzeug sitzt der Kommandant, also der Chef vom Fahrzeug. Und links und rechts davon die 2 Werfer, die dann im Endeffekt den Zeigefinger krumm machen, um dann den Wasserstrahl abzugeben auf dem Fahrzeug.
Warum 2?
Weil wir mehrere, also wir haben... Wir können vorne 2 Monitore, heißt das, das sind diese blauen Kästen oben auf dem Fahrzeug, wo das Wasser rauskommt, damit du links und rechts arbeiten kannst, um einfach mehr abzudecken.
Also es gab 5 Leute im Fahrzeug, wie läuft da die Kommunikation ab? Klar, das Fahrzeug ist groß, aber es ist ja dann schon auf engem Raum alles. Also hat man Headsets auf, gibt es bestimmte Absprachen, wie die Kommunikation zu laufen hat? Gerade dann auch bei einem Einsatz, wo es dann auch mal stressiger zur Sache geht, dass du uns da vielleicht mal mitnimmst, wie da die Abläufe sind.
Genau, also wir üben ganz viel zusammen, dass vieles auch schon automatisiert ist, wo man dann vielleicht nicht mehr viel reden muss. Es gibt aber auch Situationen, wir können 3 Funkgeräte schalten, dann ist der Funk laut und ansonsten wird sich dann ja lauter zugerufen, damit jeder das auch mitbekommt, was gemacht werden soll.
Und deine konkrete Rolle, gerade bei Einsätzen?
Meistens Kommandant, aber ich könnte auch jede andere Position besetzen. Also ich habe alle Ausbildungen und es gibt bei uns im Team Leute, die haben auch alle Ausbildungen, dann wird so ein bisschen rotiert. Aber meistens, wenn ich in Einsatz fahre, bin ich auch Kommandant.
Ist das für dich auch das Reizvollste oder gibt es auch andere Positionen, wo du sagst, das macht mir besonders viel Spaß?
Nee, Kommandant macht schon sehr viel Spaß, weil man auch immer in der Lage dann ja die Verantwortung irgendwo hat und dann guckt, wie das Fahrzeug halt eingesetzt wird.
Und das ist ja dann auch schon wirklich ein eingeschweißtes Team, was dann da zusammenarbeitet in diesen Einsätzen. Was würdest du sagen, macht ein besonders gutes Team aus deiner Sicht aus?
Für mich wäre es wichtig, dass ein Team ja eine Vertrauensbasis irgendwo hat, dass man sich darauf verlassen kann, dass die Person, die auf der Position sitzt, auch weiß, was es tut und das halt auch richtig macht und halt so wenig Fehler wie möglich. Aber dafür sitzen wir ja auch mit 5 Leuten auf dem Fahrzeug, dass wenn jetzt einem auffällt, da passt irgendwas nicht, dann korrigiert man sich nochmal untereinander so ein bisschen,
ja,
und hilft sich dann. Und ich glaube, das ist auch wichtig für so ein Team, weil wir fahren zusammen in dem Einsatz und auch wenn der Kommandant zwar den Hut auf hat, müssen halt alle mitspielen.
Ein Thema, was unsere Hörerinnen und Hörer auch immer super brennend interessiert, ist das Thema Technik. Ich meine, du hast es angesprochen, ihr seid zu 5 auf dem Fahrzeug. Es gibt verschiedenste technische Systeme, damit das alles so läuft, wie es laufen muss. Was war denn vielleicht bei dir so ein großer Aha-Moment, nachdem du verstanden hast, okay, wie komplex dieses Fahrzeug eigentlich ist?
Für mich so ein Moment war, dass wenn wir üben, werfen wir meistens auf so Pylonen. Und dann haben wir welche, die haben so einen schweren Fuß unten. Man kann die dann mit dem Wasserstrahl so abwerfen, dass das umfällt. Man kann dann aber so filigran arbeiten, dass man das wieder hinstellen kann. Also man kann schon sehr gezielt mit diesem Fahrzeug Wasserstöße abgeben. Und das war so für mich so ein Moment, weil man denkt immer so, oh, das ist so groß und so klotzig, das Fahrzeug. Aber man kann da sehr fein mitarbeiten.
Ist das so einer der größten Unterschiede zu den älteren Modellen der Wasserwerfer? Dass man eben einfach so zum einen viel filigraner, viel dosierter damit arbeiten kann und es im Prinzip nicht nur an und aus gibt?
Das Beispiel mit dem, wo man die Hütchen aufstellt, das ging mit beiden.
Ja.
Aber wie gesagt, der große Vorteil ist, man kann die Person einfach nur nass machen. Und das war auch so ein Moment, wo man dann, wenn man den Switch hatte zwischen alt und neu, wo man einfach gemerkt hat, so man hat viel mehr Möglichkeiten, verhältnismäßig zu arbeiten, weil wir bei der Polizei generell auf die Verhältnismäßigkeit achten.
Also, dass man diesen Switch heute im Prinzip auch mit implementiert hat, ist für dich eines der wichtigsten Systeme auch auf dem Fahrzeug. Gibt es da noch andere Systeme, von denen du sagst, okay, die sind wichtig für die Sicherheit, für die Kontrolle oder auch die Zuverlässigkeit von so einem Fahrzeug oder alle Beteiligten?
Genau, wir haben jetzt eine gute Beobachter-, also Dokumentationsanlage. Das gab es bei dem alten Fahrzeug gar nicht. Da hast du mit einem Videorekorder in der Hand gesessen und hast dann irgendwas gefilmt, was man gemacht hat. Und das ist jetzt einfach fest im Fahrzeug verbaut und wird dann digital auf eine Festplatte aufgezeichnet. Ist für die Auswertung natürlich wesentlich schöner.
Ja, du hast eben schon von euren Trainingseinheiten berichtet mit den Pylonen. Aber nimm uns doch mal mit in verschiedene andere Trainingseinheiten, wenn es um das Führen von einem Wasserwerfer geht. Also wie sieht so ein typischer Trainingstag bei euch aus? Oder was gibt es da für verschiedene Bereiche, die dann im weiteren Verlauf trainiert und geübt werden?
Wenn man so den Werferlehrgang macht, das sind 3 Wochen am Stück oder 15 Tage, wo die Leute geschult werden, auf diesem Fahrzeug zu arbeiten. Da gibt es natürlich verschiedene Bereiche an dem Fahrzeug, wo man dann trainieren kann. Und wenn man jetzt sagt, oh, wir haben seit 3 Monaten nichts mehr mit FireAid gemacht zum Beispiel, das ist so ein Löschmittel, was wir dabei haben, dann kann man auch sagen, okay, heute an dem Trainingstag kümmern wir uns um die Anlage. Wie befülle ich die? Wie benutze ich das? Worauf muss ich achten? Das können wir dann steuern, wie wir wollen. Und ja, meistens ist es aber so, dass wir ja das Werfen generell üben. Wir haben manchmal Leute, die waren 3-4 Monate nicht an dem Fahrzeug, weil die aus einer anderen Organisationseinheit kommen. Und die müssen natürlich auch auf dem Stand gehalten werden, damit, wenn wir in Einsatz gehen, die Leute auch wissen, was sie machen, damit halt ja nichts schief geht.
Aber was würdest du sagen, wie viel deines Jobs besteht am Ende des Tages wirklich aus Fahren und wie viel ist Vorbereitung, Checks, Pflege und Nachbereitung von Einsätzen?
Also ich würde mal sagen, wir fahren so 20% in den Einsatz, wenn es hochkommt, und der Rest ist so Vorbereitung. Vor jedem Einsatz wird das Fahrzeug überprüft mit einer Checkliste, ob wirklich alles noch funktioniert. Dann ist das ein neueres Fahrzeug mit viel Technik und das Ding ist, wenn man dann ein Problem hat, kann das manchmal nur die Werkstatt reparieren, weil man selber gar nicht mehr kann. Wie beim PKW, früher hast du das Licht vorne selber gewechselt und jetzt musst du in die Werkstatt fahren, weil man gar nicht mehr drankommt. Und dann verbringt man damit so seine Zeit zu gucken, dass das Fahrzeug einsatzbereit bleibt. Und dazu kommt halt dann Außenfortbildung, ja, was ein großer Part ist bei uns.
Was muss insgesamt alles stimmen, damit man guten Gewissens losfahren kann?
Die Technik sollte funktionieren. Es gibt manchmal so Kleinigkeiten bei uns, da funktioniert vielleicht ein Funkgerät nicht von den 3, die wir haben. Da kann man dann ein Handfunkgerät so als Notlösung benutzen. Aber ansonsten sollte die Technik, also so Wassertechnik generell, sollte funktionieren. Weil wenn wir verhältnismäßig arbeiten und wollen die Leute vielleicht nur nass machen und das Fahrzeug stellt auf einmal auf den Vollstrahl und trifft den dann und verletzt den die Person vielleicht draußen, wir können gar nichts dafür, dann können wir vorher schon sagen, okay, das Fahrzeug wäre gar nicht einsatzbereit, weil das Fahrzeug dann macht, was es macht.
Was mich persönlich aber auch brennend interessiert, ist so das Thema Technikspezifikation rund um so einen Wasserwerfer. Ich bin schon oft an einem vorbeigelaufen, die sind an mir vorbeigefahren. Es sind imposante Fahrzeuge, deswegen kannst du da so ein bisschen was zu erzählen, wie groß, schwer so ein Fahrzeug ist, was der Tank für ein Volumen hat?
Unser Fahrzeug ist so knapp 10 Meter lang, 2,55 Meter breit und 3,70 Meter hoch. Und im Einsatz haben wir ein Einsatzgewicht von 31 Tonnen. Da sind aber schon 10.000 Liter Wasser mit dabei, also 10 Tonnen.
Also fast 10 Tonnen Wasser.
Genau, das merkt man auch beim Fahren, diese 10 Tonnen dann.
Wie macht sich das bemerkbar?
Man merkt einfach, dass die Motorleistung von 408 PS dann schon ein bisschen an seine Grenzen kommt. Also da hätte der Hersteller ruhig ein bisschen mehr PS aufs Fahrzeug geben können. Also man merkt, dass wenn der leer ist, fährt er ganz anders an, wie wenn der dann voll ist.
Bei 10.000 Liter Wasser, ich habe so ein bisschen im Hinterkopf die Werte, die Fahrzeuge der Feuerwehr mit sich führen. Das ist wahrscheinlich so maximal die Hälfte an Wasser, die da mit sich geführt wird. Eher so 4.000 Liter, 2.000 Liter. Liege ich da so grob richtig?
Genau, die Feuerwehr, die hat ja ein anderes Aufgabengebiet. Ne? Die brauchen für den ersten Angriff kurz ihre 2.000 Liter Wasser und dann gehen die an den Hydranten und kriegen da ihre Wasserversorgung. Da können wir natürlich mit den Wasserwerfern viel länger ja, haushalten mit dem Wasser, wenn wir in Einsatz gehen. Wir können auch an einen Hydrant gehen, ist dann aber nicht so, also der Einsatzzweck ist dann nicht so gegeben, wenn wir irgendwie in die Bewegung gehen wollen mit dem Fahrzeug.
Aber ich sag mal, 10.000 Liter Wasser, die man mit sich führt, du hast die Motorleistung angesprochen, 400 PS braucht man da schon, um so ein Fahrzeug zu bewegen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man dann auch mal in einer Kurve unterwegs ist oder stark bremsen muss, dass man einfach diese Masse, die man da mit sich führt, auch dann auch noch spürt.
Genau, also man merkt das Gewicht. In dem Wasserbehälter sind so Schwallbleche verbaut, dass das Wasser eben nicht so aufschwappt, um damit das Fahrzeug kippen könnte. Aber man merkt halt trotzdem das Gewicht. Also man sollte dann nicht zu schnell um die Kurve fahren.
Was macht das eigentlich mit dir persönlich, mit so einem extrem sichtbaren Fahrzeug unterwegs zu sein? Weil, ich sag mal, wenn man irgendwo auftaucht und dann, ich sag mal, in vorderster Linie ist, dann ist man ja natürlich auch schon präsent. Also denkst du darüber nach oder ist das für dich eigentlich so gar kein Thema?
Ja, der Vorteil ist, als Kommandant sitzt man ja relativ weit hinten, dann wird man selber persönlich gar nicht so gesehen von draußen, aber man hat natürlich die Wirkung von dem Fahrzeug und die Augen werden immer sehr groß und die Münder öffnen sich, das Kinn fällt nach unten, weil die meisten Leute ja das Fahrzeug so in echt vielleicht noch gar nicht gesehen haben und es ist halt nun mal ein Riesenfahrzeug.
Hast du vielleicht einen bestimmten Moment im Kopf, wo allein die Präsenz schon eine Wirkung gezeigt hat, wo man das, so wie du es jetzt beschrieben hast, auch gleich bei den Leuten festgestellt hat?
Ja, da gibt es mehrere Momente. Wir hatten mal in Frankfurt, da wurden Kollegen draußen von 200-300 Störern mit Steinen beworfen und wir sind mit Alarm um die Ecke gekommen und dann haben die schon aufgehört. Also allein, dass wir da waren, haben die Störer aufgehört, Steine zu werfen. Dann war, ich sag mal, die Lage schon bereinigt, also es dann, war dann vorbei. Obwohl wir gar nichts gemacht haben, wir sind nur um die Ecke gefahren, aber Ziel erreicht und alles war in Ordnung.
Ja, das macht dann wahrscheinlich in dem Moment auch was mit einem. Also wenn man sieht, okay, das ist eigentlich schon eine hochbrisante Lage, die da gerade stattfindet, man kommt nur um die Ecke und plötzlich wirkt man schon deeskalierend in dem Moment. Also das ist was, was wahrscheinlich dann auch extrem hängen bleibt.
Genau.
Aber was war denn vielleicht ein besonders kurioser Einsatz, an den du dich erinnern kannst?
Also ich habe da so 2-3 Sachen, die mir so im Kopf geblieben sind, was ich so mit dem Fahrzeug erlebt habe. Das eine war G20-Gipfel in Hamburg. Da war ich zum Beispiel Fahrer auf dem Fahrzeug und das war schon faszinierend. Da war so viel Polizei draußen unterwegs, das hat trotzdem alles funktioniert. Und die zweite Geschichte war, dass wir einen Einsatz hatten, wo 7.000 bis 8.000 Personen unterwegs waren und ich musste dann meine erste echte Durchsage machen und habe mich dann natürlich versprochen. Die Situation war die, dass wir standen in einer Absperrung und auf einmal hat wer einen Schalter umgelegt und die Personen wollten die Polizeikette überrennen und wir haben dann agiert. Das hat alles funktioniert, auch wenn man sich dann versprochen hatte, aber das hat sehr lange bei mir, also an mir genagt.
Weil du dich versprochen hast?
Ja genau, weil man sich dann versprochen hat. Man übt das immer und macht das bei so Lehrgängen, aber das war dann so, wie gesagt, die erste echte Durchsage an echte Demo-Teilnehmer. Und ich habe dann für mich auch so mitgenommen, ist natürlich so ein bisschen aufgeregt. Da habe ich dann aber meine Schlüsse draus gezogen. Wie geht man dann mit so einer Situation um?
Ich kann mir vorstellen, dass das eben auch etwas ist, was Erfahrung ausmacht. Also man kann Szenarien trainieren, aber eine echte Lage ist eine echte Lage. Und da entwickelt man dann einfach nochmal ganz andere Erfahrungswerte als jetzt in einem, ich sag mal, geschützten Trainingsbereich.
Genau, das ist es nämlich. Ja, diese Echtlage halt. Aber wir sind alles Menschen, da passieren auch Fehler und man entwickelt sich dann daran. Also die dritte Situation, die so in meinem Kopf geblieben ist, wir mussten mal auf einem aufgeschütteten Feldweg in den Einsatzraum fahren. Auf einmal ist der Feldweg hinten links so weggebrochen. Und ist das Fahrzeug ins Schlingern gekommen. Wir mussten auf so ein Ackerfeld ausweichen. Und der Fahrer, Grüße gehen raus an Shaggy, der hat dann gut reagiert, weil sonst wäre das Fahrzeug umgekippt. Da habe ich dann im Nachhinein festgestellt, wie knapp das eigentlich war. Ich habe gerade meine Unterlagen, Einsatzunterlagen nochmal reingeguckt und auf einmal hat man fast vorne auf dem Fahrer, beim Fahrer gesessen, weil man dann noch so einen halben Meter so einen Abhang runtergefahren ist.
Also im Zweifel sind die Fahrzeuge auch geländegängig.
Genau, ist auch voll geländegängig alles, ja. Wir sind auch aus dem Feld wieder rausgekommen, weil das war mein nächster Gedanke. Wie kommen wir jetzt in den Einsatzraum? Haben wir uns festgefahren, aber Allrad 6x6, dann sind wir rausgefahren.
Weil so ein Fahrzeug dann abzuschleppen, wenn es dann auch noch voll beladen ist, könnte ich mir vorstellen, dass das nicht jeder Abschleppdienst so gewährleisten kann, wie bei jetzt einem 0815 LKW oder 7,5 Tonner.
Ich glaube, der ADAC kann das. Und wenn wir sind manchmal auf Truppenübungsplätzen unterwegs, dann gibt es ja irgendwelche Abschlepppanzer oder so, könnten das dann auch. Aber man braucht schweres Gerät, um uns dann wieder aus dem Acker zu holen.
Wenn jetzt jemand sagt, er hätte Interesse daran, sich bei euch zu bewerben, was würdest du sagen, wer passt zu euch und wer auf der anderen Seite vielleicht nicht?
Ja, jeder, der sich bewerben will, sollte erstmal das Studium von der Polizei beendet haben. Der einfachste Weg ist einfach mal entweder bei uns vorbeizukommen oder anzurufen. Dann kann man da in den Austausch gehen, weil wir kommen eigentlich jedes halbe Jahr Neuzugänge, wo dann auch teilweise Kollegen direkt nach dem Studium herkommen. Also es kann jeder zu uns kommen, der Interesse hat, und dann lernt man sich kennen.
Dann Merlin, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für eine gemeinsame Folge genommen hast. Ich fand den Einblick super spannend, und für alle Hörerinnen und Hörer, die noch nicht bei der Polizei sind, aber nach der Folge Lust bekommen haben, sich bei uns zu bewerben, schaut einfach mal auf unserer Karriereseite vorbei, karriere.polizei.hessen.de oder auf unserem Instagram-Kanal. Dort findet ihr weitere Infos rund um das Studium, und wenn ihr darüber hinaus Fragen habt, schreibt uns gerne eine Direct-Message oder eine E-Mail. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal bei dir, Merlin.
Sag auch danke, hat Spaß gemacht, eine neue Erfahrung für mich gewesen.
Bis bald.
Vogelsicher.